Barack Obama und Bruce Springsteen. Renegades. Born in the USA. Gelesen von Arvid Schalle. Im Sommer 2020 trafen sich Bruce Springsteen und Barack Obama zu einer Reihe intimer und ausschweifender Gespräche. Vielleicht hast du das damals mitbekommen. Diese Gespräche wurden unter dem Titel Renegades zuerst als Podcast aufbereitet und dann in Buchform veröffentlicht. Und jetzt hörst du diese Blinks. Schon ein bisschen verrückt, die Welt, oder? Aber vielleicht findest du es auch verrückt, dass diese Gespräche überhaupt erst zustande kamen. Ich meine, Obama und Springsteen. Das ist, als würde man die Rede zur Lage der Nation mit melancholischem Stadionrock untermalen. Das passt zusammen wie ein schwarzer Maßanzug und ein ärmelloses, schmuddeliges Flanellhemd. Also gar nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Springsteen ist weiß und aus New Jersey. Obama ist Sohn eines Kenianers und wuchs in Hawaii und Indonesien auf. Springsteen ist Rockstar, Obama Politiker. Ach so, und Bruce ist über 10 Jahre älter, wie Barack mehrfach betont. Und doch sind die beiden dicke Freunde. Springsteen spielte 2008 mehrere Konzerte für Obamas Wahlkampf und besuchte den Präsidenten später mehrfach im Weißen Haus. Selbst ihre Ehefrauen mögen sich. Darum erschien es nur natürlich, dass sich die beiden vor ein paar Mikros setzen und gemeinsam über große Themen sinnierten. Ich bin Arvid und in diesen 6 Blinks entführe ich dich auf einen Streifzug durch diese Gespräche. Obama und Springsteen berührten viele emotionale Themen. Amerikanische Werte, Väter, Musik, Arbeit, die sozialen und ethnischen Spannungen in den USA. Aber das zentrale Thema ihres Austauschs war das, was sie vermutlich von Anfang an vereinte. Der gemeinsame Wille, schonungslos ehrlich über die Probleme und Chancen ihres Heimatlandes zu sprechen. Der Wille, unbequemen Tatsachen ins Auge zu sehen, um das Land voranzubringen. Der Wille, wie Renegades, also Abtrünnige, gegen den Strom zu schwimmen. Blink Nummer 1. Zwei Gesichter eines Landes. So. Springsteen und Obama. Zwei Männer mit demselben Ideal. Dem Willen, der Wahrheit ins Auge zu blicken und für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Aber das ist nicht alles, was die beiden verbindet. Zwar wuchsen sie auf diametral gegenüberliegenden Seiten der USA auf, aber beide hatten das Glück, von einer starken, zuverlässigen Mutter erzogen zu werden. Für beide war es die Mutter, nicht der Vater, die ihnen immer und überall den Rücken stärkte. Der berühmte Fels in der Brandung. Springsteens Vater war eher Stein als Fels, nämlich still und unnahbar. Er war Veteran, hatte im Zweiten Weltkrieg gedient und bei der Ardennenoffensive einen Armeelaster gefahren, wie es Springsteen ausdrückt. Aber seine Stille stand immer zwischen ihnen. Springsteen drang nie richtig zu ihm durch, lernte ihn nie wirklich kennen. Einmal, als Springsteen selbst schon älter war, setzte er seinen Vater vor eine Kamera, damit dieser seine Geschichte erzählte. Aber die Sache war innerhalb weniger Minuten durch. Dann war da noch die Schizophrenie. Der Vater stolperte von einem Job zum nächsten und die Krankheit wurde mit den Jahren immer schlimmer. Wie gesagt, der Fels in der Brandung war die Mutter. Sie war die mit dem steten Einkommen. Und sie stützte ihren Sohn in vielen anderen Bereichen des Lebens. Aber da sie so viel arbeitete, war der junge Bruce die meiste Zeit über unbeaufsichtigt. Frei, durch die Straßen zu ziehen und zu tun, was er wollte. Obamas Geschichte verlief anders. Weder schwänzte er die Schule, noch stromerte er durch irgendwelche Straßen. Aber genau wie Springsteen konnte auch er auf seine Mutter zählen. Auch in seinem Zuhause war es die Mutter, die der Familie Halt und Liebe gab. Dazu muss man sagen, dass sich Obamas leibliche Eltern noch vor seinem 3. Geburtstag trennten. Eine Zeit lang, zwischen seinem 6. und 10. Lebensjahr, gab es einen Stiefvater, aber ansonsten waren die beiden auf sich allein gestellt. Mutter und Sohn. Sie war liebevoll, warmherzig, fürsorglich. Und obwohl sie selbst weiß war, erzog sie ihn zu einem selbstbewussten Man of Color, der sich stolz zu seiner Hautfarbe bekannte. Das war alles andere als selbstverständlich. Es gab in Hawaii nur wenige Menschen, die aussahen wie er, und Obama fühlte sich wie ein Außenseiter. Was nicht heißt, dass Hautfarbe das einzige Ausschlusskriterium ist. Springsteen wuchs als Weißer unter Weißen auf und fühlte sich trotzdem fehl am Platze. Auch wie ein Außenseiter. Springsteen erkannte früh, dass seine Situation besonders war. Anders. Andere Kinder hatten mehr Struktur, mehr Stabilität. Sie konnten nicht kommen und gehen, wie es ihnen passte. Sie durften nicht bis in die Puppen aufbleiben. Ihre Leben folgten Regeln, die in seinem fehlten. Kein Wunder also, dass sich Springsteen verloren fühlte. Er passte nirgends ins Bild und hatte keine Ahnung, wo er im Leben hin wollte. Obama hat eine passende Bezeichnung für Springsteens Kindheitserfahrung, für sein Gefühl, nicht dazuzugehören. Er nennt es emotionales Vertriebensein und glaubt, dieses Gefühl immer wieder in den Liedern des Musikers zu spüren. Aber wurde Amerika, also das Nordamerika der Siedler und Zuzügler, nicht von genau solchen Menschen gegründet? Also von Außenseitern, Sonderlingen und Vertriebenen? Ist es nicht genau das, was die USA so besonders macht? Ihr Status als Sehnsuchtsort, an dem Menschen aller Couleur und Hintergründe von vorne anfangen können? Und genau diesen Geist beschwor Obama in seiner Rede zum 50. Jahrestag der Selma nach Montgomery-Märsche, diesem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung im Jahre 1965. Und Springsteen besingt diesen Geist in seinen Liedern. Vielleicht ist die Freundschaft zwischen diesen beiden Männern also doch nicht so unwahrscheinlich wie auf den ersten Blick. Blink Nummer 2. Kritische Patrioten. Im Sommer 1967 kam es in vielen US-amerikanischen Städten zu wütenden und oft blutigen Aufständen, zum Beispiel in Cincinnati, Detroit, Atlanta und Boston. Die ethnischen Spannungen im Land hatten seit Generationen gebrodelt, aber in jenem Jahr kochten sie in monatelang Unruhen über. Darum spricht man bis heute vom langen, heißen Sommer 1967. Auch in Newark im US-Bundesstaat New Jersey kam es zu Protesten, die von dort aus in Springsteens Heimatstadt Freehold überschwappten. Der Sänger war damals 17 Jahre alt, erinnert sich aber bis heute an den Einzug der State Police, die die Gewalt unter Kontrolle bringen sollte. Springsteen machte sich schon damals keine Illusionen über seine Heimatstadt. Freehold war, und das sind seine Worte, eine typisch provinzielle, rassistische amerikanische Redneck-Kleinstadt der 1950er. Im Nachbarkaff Asbury Park wurde der schwarzen Bevölkerung komplett der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt, was in den 1970er Jahren zu weiteren Aufständen führte. Trotzdem war Springsteens Band, die E Street Band, Mitte der 70er ethnisch divers. Sie bestand aus 3 schwarzen und 3 weißen Musikern. Einer der Jungs hieß Davey Sanchez. Er war gerade mal 16, schwarz, und hatte sich seinen Platz in der Band mit einem mutigen Auftritt im lokalen Upstage-Club verdient. Er hatte den Mumm gehabt, sich vor das nahezu komplett weiße Publikum zu stellen und alle mit seiner Performance umzuhauen. Tatsächlich stammt der heute weltberühmte Bandname von Davies Adresse, der E Street in Belmar, New Jersey. Zu diesem Zeitpunkt, Mitte der 70er, wussten sowohl die Obamas als auch die Springsteens, dass ein Ruck durchs Land ging. Eine Art landesweite Neuausrichtung. In der Luft lag das Gefühl, dass die USA mit dem Vietnamkrieg ihre Unschuld und moralische Rechtschaffenheit verloren hatten. Und das waren 2 Qualitäten, die seit dem Zweiten Weltkrieg als unantastbar galten. Die erbitterten Rassenunruhen und der Watergate-Skandal machten diesen Verlust nur noch offensichtlicher. Springsteen wollte darüber schreiben. Oder anders, er musste darüber schreiben. Der moralische Kompass der Nation hatte seinen Norden verloren und Springsteen war mit seiner ganz eigenen Neuausrichtung beschäftigt. Rein musikalisch wollte er die Elemente des traditionellen Rock'n'Rolls der 1950er und 1960er aufgreifen, die kreischenden Frauen und schnellen Autos, und ihnen den zeitgemäßen, düsteren Look der 1970er verpassen. Seine Songs erzählten von Figuren, die sich der Ungewissheit stellen mussten. Wohin führte ihre Reise? Was lag vor ihnen? Was würde sich verändern? Auf gewisse Weise prägte Springsteen genau jenes Amerika, das er in seiner Musik entwarf. Und seine Vision wurde größer und facettenreicher, je mehr er vom Land sah. Apropos rumkommen. Wusstest du, dass Springsteen, der in Liedern wie Stolen Car so romantisch über das Fahren und die Ferne singt, erst mit Mitte 20 seinen Führerschein machte? Es brauchte erst die Zusage für einen Gig in Kalifornien, also auf der anderen Seite des Landes, um ihn hinters Lenkrad zu kriegen. Aber genau diese persönliche Vision von Amerika ist eine weitere Parallele zwischen Springsteen und Obama. Was Bruce mit Musik macht, versucht Barack mit Politik. Beide lieben ihre Heimat, aber beide sind, in Obamas Worten, kritische Patrioten. Sie legen den Finger in die Wunden ihres Landes, sei es Rassismus oder die kapitalistische Unterwanderung des amerikanischen Traums. Blink Nummer 3: Amerikanische Werte. Weder Springsteen noch Obama hatten sich je das Ziel gesteckt, reich zu werden. Ihre Lebenseinstellung passte also nicht so recht zum US-amerikanischen Zeitgeist der 1980er, den wir wohl am besten so zusammenfassen können: Gier ist gut. Barack Obama wollte nach der Uni zunächst als Community Organizer arbeiten, sich also auf Stadtteilebene in der Gemeinwesenarbeit engagieren. Wenn er das damals erzählte, erntete er fast immer höfliches Unverständnis. Schließlich war der Job notorisch schlecht bezahlt. Springsteen befand sich in den 80ern auf der Höhe seines kommerziellen Erfolgs. Wir erinnern uns, er ist 10 Jahre älter als Obama. Danke für die Erinnerung, Barack. Das Geld floss also in Strömen, aber Springsteen stand seinem neuen Wohlstand zwiespältig gegenüber. Statt Freude empfand er Schuld und Selbsthass. Es dauerte eine ganze Weile, bis er mit diesen Gefühlen klarkam. Doch der Großteil der US-Bevölkerung hatte weniger Probleme mit der Gier-ist-gut-Einstellung. Gleichzeitig war Präsident Reagan dabei, den Staat zu schrumpfen, indem er soziale Hilfsprogramme und öffentliche Arbeitsplätze einstampfte. All das machte es für einkommensschwache Menschen schwerer, ihre Situation zu verbessern. Die Schere zwischen Arm und Reich ging weiter auseinander. 10 Jahre Altersunterschied hin oder her. Obama und Springsteen wussten beide, dass das Land unter Reagan einen unsozialen, spaltenden Kurs einschlug. Die Leute begannen, Geld über alles andere zu stellen. TV-Sendungen wie Lifestyles of the Rich and the Famous strahlten das Mantra des Materialismus rund um die Uhr in die heimischen Wohnzimmer. Gier ist gut. Gier ist gut. Geld allein macht nicht glücklich. Das wussten beide. Und beide standen und stehen auf ihre Weise für ein anderes Wertesystem. Ihre Karrieren zeigen, dass Geld nicht das einzige Mittel zu Ruhm und Einfluss ist. Es gibt nachhaltigere und sinnvollere Wege. Musik ist einer. Die Politik ein anderer. Und Zufriedenheit und Erfüllung, also Dinge, die man partout nicht mit Geld kaufen kann, lassen sich anderswo finden. Zwischen guten Freunden, zwischen hilfsbereiten Nachbarn, im Engagement für die Gemeinde oder eine gute Sache. Das sind die Dinge, die wirklich zählen. Das sind die Versatzstücke, die sich zu einem guten und glücklichen Leben zusammenfügen. Springsteen ist seit seinem ersten Konzert auf der Suche nach diesem Gefühl. Wie so viele Menschen sehnt auch er sich nach Erlösung und innerem Frieden. Aber Geld hat ihm dabei nie geholfen. Innerer Frieden, Erlösung, das sind natürlich große Ziele. Aber sie lassen sich durch ganz mondäne Dinge erreichen. Durch die tägliche Bemühung, ein guter Vater oder eine gute Partnerin zu sein oder anderen zu helfen. Das sind Wege zu Glück und innerem Frieden. Keine fetten Gehälter oder Kapitalrenditen. Das ist eine der zentralen Botschaften, die beide Männer mit ihrer Arbeit senden. Die Menschen werden heutzutage täglich mit Werbung bombardiert. Die sozialen Medien verleiten uns ständig dazu, uns miteinander zu vergleichen und zu messen. Mein Erfolg gegen deinen. Dein Wohlstand gegen meinen. Springsteen und Obama wollen für Werte stehen, die nichts mit Geld zu tun haben. Blink Nummer 4. Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn zwei Männer über amerikanische Werte sprechen, kommen sie unweigerlich auf ein weiteres Thema. Darauf, was es heißt, ein Mann zu sein. Wie definieren wir heute Männlichkeit? Was hat sich verändert und was nicht? Springsteen und Obama sind beide alt genug, um sich an Typen wie Humphrey Bogart und John Wayne zu erinnern. An abgebrühte, hartgesottene Kerle, die das US-amerikanische Männerbild des 20. Jahrhunderts prägten. Beide standen für den starken und stillen Typ Mann, der trank, rauchte und eher Prügel ausgab als Schwäche zeigte. Geschweige, dass er mal um Entschuldigung gebeten oder Fehler eingestanden hätte. Natürlich werden Männer nicht nur vom Rollenbild ihrer Zeit, sondern auch vom Vorbild ihrer Väter geprägt. Aber da hatten sowohl Springsteen als auch Obama kaum Referenzen. Springsteens Vater starb, ohne sich seinem Sohn jemals richtig gezeigt zu haben. und Obamas Vater glänzte, bis auf einen Besuch zu Baracks 10. Geburtstag, durch Abwesenheit, bevor er 11 weitere Jahre später bei einem Autounfall umkam. Am Ende blieb Biden nichts anderes übrig, als mit Geistern zu ringen. So zumindest drückt es Obama aus. Springsteen brauchte lange, um den Geist seines Vaters in einen Vorfahren zu verwandeln. In die Aura von jemandem, der dich nicht verfolgt und plagt, sondern begleitet. Und diese Transformation war schwer. Sein Vater und das damalige Rollenbild hatten ihn glauben gemacht, dass dich Familie und romantische Beziehung als Mann nicht stärker, sondern schwächer machen. Dass sie ein Klotz am Bein sind. Dass sie dich in deiner Freiheit einschränken. Aber dann, im Jahr 1984, stieß eine Frau namens Patti Scialfa zur E Street Band dazu. Die beiden kamen sich näher, wurden ein Paar und heirateten schließlich 1991. Und das nach langem Werben, das den Boss zwang, sich mit Wandel und Veränderung anzufreunden. Springsteen erkannte, dass Patti ein positiver Einfluss war. Die Sorte Mensch, die ihm, wenn er sie nur ließ, diesem Gefühl von Ganzheit und Erfüllung näher brachte, nachdem er sich so sehnte. Dagegen war es Obama gewohnt, starke Frauen mit starken Überzeugungen in seinem Leben zu haben. Seine Mutter und seine Großmutter. Darum erwartete er von einer potenziellen Partnerin, dass sie ihn herausforderte und aus der Komfortzone lockte. Und genau das ist Teil dieser besonderen Anziehung, die er für Michelle empfindet, seit ihrer ersten Begegnung 1989 in Chicago. Michelle scheute nie davor zurück, ihm unbequeme Fragen zu stellen. Fragen wie: Wer bist du? Was willst du? Was erwartest du und warum? Das war die Sorte Frau, die er in seinem Leben brauchte. Was nicht heißt, dass Obama gegen klassische Rollenbilder immun war. In der Schule dachte er, Männlichkeit würde an bestimmten Leistungen gemessen. Daran, wie gut man im Sport war oder wie viel Alkohol oder Gras man vertrug. Was das angeht, teilen Springsteen und Obama dasselbe Bedauern. Zwar habe die US-Gesellschaft angefangen, das konventionelle, von Haudegen wie John Wayne verkörperte Männerbild zu hinterfragen, und doch haben auch heute noch viele Jungen und Männer das Gefühl, solche völlig überholten Erwartungen erfüllen zu müssen. Blink Nummer 5. In die Filterblase dringen. Okay, Moment. Hier unterhalten sich zwei, zugegeben nicht mehr ganz so junge, Männer über ihre Vision von einem neuen Amerika. Darüber, wie sie mit Musik und Politik ein gespaltenes Land vereinen und voranbringen wollen. Aber ist das heutzutage überhaupt möglich? Bei all den fragmentierten Einflüssen? Obama erkennt die Größe der Herausforderung an. Es gibt da draußen hunderte soziale Medien und Nachrichtenformate, die von der Angst und Wut der Menschen leben und gleichzeitig neue Ressentiments befeuern. Extremisten und Hardliner beider Seiten haben ihre angestammten Kanäle, die ihre Meinung bestärken und vor widersprüchlichen Botschaften abschirmen. Wie also soll man zu diesen Menschen durchdringen? Obama hat eine schöne Anekdote darüber parat, wie sehr sich manche US-Amerikaner abschotten, wenn ihre einzige Informationsquelle Fox News ist. In seiner zweiten Amtszeit besuchte er den Bundesstaat South Dakota, der lange Zeit fest in republikanischer Hand war. Er wollte im Rahmen einer Bildungskampagne für Hochschulen werben, die sich an der Berufsausbildung junger Menschen verdient machen. Dafür hielt er eine Rede vor Absolventinnen des Community College einer Kleinstadt. Ein Reporter aus dem Presseteam des Weißen Hauses sah sich die Rede als Fernsehübertragung in einer örtlichen Kneipe an. Normalerweise übertrug das Lokalfernsehen dort keine Reden von Obama, aber nun war er in der Stadt und damit, voilà, plötzlich auch im Fernsehen. Obama begann seine Rede und nach ein paar Minuten drehte sich einer der Gäste zu dem Reporter um und fragte: Klingt Obama immer so? Woraufhin dieser antwortete: Ja, das ist so ziemlich der typische Obama-Sound. Das muss man sich mal vorstellen. Ganze Gemeinden können so tief in irgendwelchen Filterblasen versinken, dass sie die Stimme des Präsidenten dann zum ersten Mal hören, wenn er nach 6 Jahren Amtszeit in der Stadt auftaucht. Wie soll eine Botschaft der Versöhnung durch einen so starken Filter dringen? Woher kommt diese Teilung, die so viele Menschen so weit von der Politik entfernt? Springsteen und Obama führen sie zurück auf die Ära unter Richard Nixon, der damals von einer stillen Mehrheit sprach. Damit meinte er einen bestimmten Archetyp von US-Bürger, der weder protestierte noch kritisierte. Diese Gräben haben sich weiter vertieft, seit die US-Politik zur erbitterten Schlammschlacht zwischen zwei verhärteten Fronten geriet. Ihr gegen uns, Republikaner gegen Demokraten. Und dazu kommt, dass die Menschen nicht mehr dieselben Nachrichten sehen, sondern ihre jeweils eigenen, politisch eingefärbten Programme. Da bleibt wenig Substanz für gemeinsame Nenner. Und doch haben Springsteen und Obama Hoffnung. Sie ruht vor allem auf den jüngeren Generationen, die wohl am weitesten entfernt sind vom Konzept der stillen Mehrheit. Obama verweist auf die Präsidentschaftswahl 2016. Dort habe die Altersklasse bis 35 mit großer Mehrheit für ein vereintes Amerika gestimmt. Also wer weiß, vielleicht strahlt die Zukunft der USA ja doch heller, als wir heute sehen können. Blink Nummer 6 – Helden. Während seiner zwei Amtszeiten als US-Präsident veranstaltete Barack Obama eine insgesamt 6-jährige Konzertreihe namens In Performance at the White House. Dafür lud er legendäre Künstler ein, wie Tony Bennett, Stevie Wonder, Smokey Robinson und Bob Dylan. Klassische Musiker wie Joshua Bell, Singer-Songwriter Diana Krall, Joanne Baez und Lyle Lovett und zeitgenössische Interpreten wie India Ariel, John Legend und Janelle Monáe. Kurzum, Obama, so weiß man, hat einen feinen und breiten Musikgeschmack. Kein Wunder also, dass Springsteen und Obama auch ausgelassen über ihre gemeinsame Liebe zur Musik plaudern. Das wiederum führt zu einer Debatte über Helden und Identifikationsfiguren, sowohl musikalisch als auch ganz generell. Für Springsteen begann alles mit Bob Dylan. Obama hat dem nichts entgegenzusetzen und geht sogar so weit, Dylan mit Picasso zu vergleichen. Beide Künstler hatten lange Karrieren und legten sich dabei nie auf einen bestimmten Stil fest. Sie erfanden sich immer wieder neu. Apropos neu erfinden, Bruce zieht seinen Hut vor Funk-Ikone James Brown. Ohne ihn, so Springsteen, gäbe es heute keinen Hip-Hop. Für Barack begann alles mit Ray Charles. Wenn es nach ihm ginge, ist Charles' Version von America the Beautiful nicht weniger als die inoffizielle Nationalhymne der USA. Er betont auch den Stellenwert von Stevie Wonder und Aretha Franklin. Beide, also Springsteen und Obama, sind sich einig, dass Stevie Wonders 5 Studioalben aus den 70ern nahezu perfekt sind. Sie sind so gut, dass jedes von ihnen mit jedem anderen Album der Musikgeschichte mithält. Die beiden kommen auch auf Helden jenseits der Musik zu sprechen. Springsteen zollt Tribut an Boxidol Muhammad Ali. Und Obama gedenkt der Baseball-Legende Jackie Robinson, der nicht nur die afroamerikanische Community stolz machte, sondern auch veränderte, wie Weiße Schwarze sahen. Viele weiße US-Bürger erzählten Obama von der besonderen Erinnerung daran, weiße Kids und ihre Väter zum allerersten Mal für einen schwarzen Sportler jubeln zu sehen. Das war ein wichtiger Moment in der US-Geschichte. Zwar erwähnt Obama auch Martin Luther King Jr. und Malcolm X, aber genauso wichtig sind ihm Aktivistinnen, die nicht derart zu Übermenschen stilisiert wurden. Menschen wie Bob Moses, Ella Baker, C.T. Vivian und Fred Shuttlesworth. Sie alle erhielten nie dieselbe Anerkennung wie ihre berühmten Mitstreiter, kämpften aber in der Bürgerrechtsbewegung genauso leidenschaftlich für ihre Ideale. Obama selbst wurde durch solche stillen Helden oft stärker inspiriert als durch die allseits bekannten Ikonen. Doch um einen großen Namen kommt auch Obama nicht herum. Abraham Lincoln. Jenen Mann aus bettelarmen Verhältnissen, der sich mit der Bibel und Shakespeare das Lesen beibrachte und dann zu einem der größten Schriftsteller des Landes wurde. Nicht, dass er keine Makel gehabt hätte. Lincoln sah weiße und schwarze Amerikaner nicht als gleichwertig an. Aber er leistete Großes, indem er sich aufrichtig mit der Rassenfrage beschäftigte und fragte: Werden wir eine wahrhaft freie Nation oder nicht? Genauso inspirierend war Lincolns zweite Antrittsrede im März 1865, kurz nach dem Ende des blutigen Bürgerkriegs. Vielleicht können seine versöhnlichen Worte auch heute noch Hoffnung spenden. Hoffnung darauf, dass die gespaltene US-Gesellschaft ein weiteres Mal zueinander findet. Wir nutzen sie als Schlusswort für diese Blinks. Lasst uns weiter danach streben, unser begonnenes Werk zu vollenden, indem wir begriffen sind, die Wunden der Nation zu verbinden und alles tun, was einen gerechten und dauerhaften Frieden unter uns selbst und mit allen Nationen herbeiführen und erhalten kann. Du hast es selbst gehört. Ihre Biografien verliefen denkbar unterschiedlich, aber Bruce Springsteen und Barack Obama haben eine Menge gemeinsam. Beide hatten starke Frauen in ihrem Leben, die das klassische, machistische Männerbild in Frage stellten. Beide spürten schon in den 80ern, dass sich die USA mit Geldgier und Turbokapitalismus in eine Richtung entwickelte, die das Land spalten würde. Und dass diese sozialen und ethnischen Spannungen heute präsenter sind denn je. Am Ende wollen beide für dasselbe kämpfen. Der eine mit Musik, der andere durch Politik. Für die Versöhnung eines entzweiten Landes. Für mehr Liebe, Respekt und Solidarität. Und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich. Schön, dass du zugehört hast.